Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders.
Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung.
Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Themenmonat Finanzielle Bildung. Ich freue mich riesig, heute Yvonne Senn als Interviewpartnerin hier zu haben. Yvonne ist Money Coach und hat das Buch Treat Your Money Like Your Lover geschrieben, was mich total fasziniert und begeistert hat, obwohl ich es noch nicht mal zu Ende lesen konnte, aufgrund von Homeschooling und vielen anderen Herausforderungen. Yvonne, es ist so schön, dass du da bist. Dankeschön.
Ich danke dir, Nina. Ich finde das total toll, bei euch zu sein und gerade das Thema Geld und Selbstbewusstsein und was wir alle so abhandeln werden, vielleicht für Kinder und Jugendliche mal anzugehen.
Ja. Yvonne, magst du ein bisschen kurz was zu dir sagen? Ich meine, ich habe jetzt schon gesagt, du hast ein großartiges Buch geschrieben, aber vielleicht möchtest du ja auch noch ein, zwei Sätze oder Worte zu dir sagen.
Ja, das danke erstmal für das großartig von dem Buch. Das Buch ist nach etwas über 10 Jahren Arbeit als Money Coach entstanden. Also da ist so alles, was ich in diesen Jahren gelernt habe, eingeflossen. Ich habe mit dem ganzen Thema Geld als junge bis mittelalter Erwachsene wahnsinnige Probleme gehabt und musste mir irgendwann selber Hilfe suchen und habe zum Glück welche gefunden und habe daraus dann oder da dann gemerkt, ich kann nicht die Einzige sein, der es mit Geld so schlecht geht. Und wenn ich es schaffe, das Ruder rumzureißen, dann können das andere auch. Und habe das sozusagen zu meinem zweiten Job gemacht. Ich bin außerdem noch Übersetzerin. Ja, und seit 10 Jahren helfe ich Menschen zwischen, im Moment sind sie zwischen 18 und 75 dabei, eine bessere Beziehung zu ihrem Geld aufzubauen, was immer damit anfängt, dass wir erstmal eine gute Beziehung zu uns selbst aufbauen. Und das ist auch die grundlegende Theorie und These in meinem Buch.
Ja, finde ich total, total spannend. Ich kriege auch wieder Gänsehaut. Das hatte ich auch immer, wenn ich dein Buch gelesen habe, weil du ja auch viel autobiografisch einfach teilst. Ne? Du schreibst ja auch von dir und von deinen Erfahrungen. Und in manchen konnte ich mich auch gut wiederfinden. Und ich glaube, es geht, wie du schon sagst, vielen Menschen einfach so. Man hat Geld oder man hat keins, aber man hinterfragt für sich eigentlich nie oder, also ich inzwischen jetzt schon, aber es dauert ja eine ganze Zeit lang und manche kommen vielleicht auch nie an den Punkt, mal zu hinterfragen, warum ist das eigentlich so? Und wo kann ich das vielleicht anders handhaben? Und ich weiß, du hast auch diesen Satz, ich kann einfach nicht mit Geld umgehen, schon oft gehört. Und das ist dann immer so eine Entschuldigung oder so eine Aussage, mit der man sich selbst natürlich auch die Kraft nimmt, Dinge zu verändern, weil man damit ja Fakten für sich selbst auch schafft. Und ich finde es so toll, weil du in deinem Buch ja zum Beispiel auch schreibst, es fängt alles mit der liebevollen Beziehung zu uns selbst an. Die Beziehung, die wir zu anderen haben, die wir zu uns haben und dann auch zum Geld. Und das finde ich schön, weil es damit wieder bei uns anfängt und wir damit auch wieder die Möglichkeiten haben, also die Kontrolle oder ja die Kraft, die Dinge zu gestalten und nicht sagen, ja, ich konnte das noch nie und das wird auch immer so bleiben. Wir können es dann ja verändern, das finde ich so schön. Total gut.
Ja, das ist halt, wir sind es so gewohnt, Geld, also wie wir Geld beigebracht kriegen, ist das irgendwie sowas, was so außerhalb unserer Kontrolle ist. Das ist irgendeine Macht, die was mit uns macht und wir können dann nur folgen und mehr nicht. Und wenn wir mal verstehen, dass Geld wirklich eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist und dass Geld nur funktioniert, wenn wir uns mit mindestens einer anderen Person die gleiche Geschichte erzählen, dass Geld also eigentlich wirklich nicht mehr ist als eine Geschichte, die wir uns erzählen. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir halt auch anfangen, uns bessere Geschichten zu erzählen, weil bislang lernen wir immer, uns schlechte Geschichten über Geld zu erzählen. Geld zerstört Freundschaften und verdirbt den Charakter und wir müssen hart arbeiten, um Geld zu verdienen und all diese ganzen Sachen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache, oder hauptsächlich das, was ich mache. Ich kümmere mich gar nicht groß um Zahlen. Und also wirklich Finanzen spielen in meiner Arbeit eine ganz untergeordnete Rolle, sondern es geht wirklich darum, zu erkennen, was denke ich über Geld? Hilft mir das, was ich über Geld denke? Und wenn es mir nicht hilft, wie kann ich was anderes lernen zu denken? Und das Tollste an dem Ganzen finde ich immer, dass wenn wir erstmal merken, dass jede, also ich sage immer, wir haben eine, wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind finanziell, also wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Lebensmittel und wir haben was anzuziehen, ab da ist alles, was wir mit Geld tun, von Gefühlen begleitet. Und das ist halt ein Teil, der wird uns gar nicht beigebracht. Also ich versuche mal, mich zu erinnern, was ich in der Schule über Geld gelernt habe. Vielleicht so ein bisschen über die Entstehung von Muscheln über Steine zu, wo wir jetzt sind. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon. Dann irgendwie der Geldkreislauf in der Finanzwirtschaft und all solche Sachen. Und ich habe ja sogar BWL studiert mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen. Und alles ist Zahlen, 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 Fakten. Und das ist aber der kleinste Teil. Also der Teil, der uns die Probleme macht, sind eben die Gefühle, die wir dabei haben. Und ich habe gerade diese Woche wieder einen Online-Kurs zum Abschluss gebracht. Die gehen immer so 4 Wochen. Und es ist so faszinierend zu sehen, wie die Leute am Anfang dieser 4 Wochen da noch so ein bisschen skeptisch sitzen und sagen, mal sehen, was das so wird. Und von Woche zu Woche werden die Mienen strahlender, die Schultern sacken ein bisschen. Und man kann wirklich die Erleichterung den Leuten ansehen. Die sagen, wow, ich bin gar nicht so hilflos diesem Ganzen gegenüber, sondern ich kann was verändern. Und innerhalb von 4 Wochen kann man halt schon wahnsinnig viel verändern.
Ich finde das so schön. Und wie du schon sagst, in der Schule wird es immer so abstrakt unterrichtet, so als gäbe es keine Beziehung. Also man guckt sich die Dinge an, man guckt sich vielleicht den Wirtschaftskreislauf an und auch mit den Krediten und mit den Banken und so. Aber so, als wäre man ein Außenstehender, der darauf guckt. Und was ich so spannend finde, ist einfach bei dir, und das sind ja Dinge, die habe ich jetzt, wo ich im Themenmonat finanzielle Bildung unterwegs bin und auch davor, wo ich angefangen habe, mich damit schon ein bisschen zu beschäftigen, immer wieder gehört. Es fängt einfach auch bei uns an, bei dem bewussten Umgang damit, bei der Wertschätzung. Und das finde ich so großartig und so wichtig, weil, wie du schon sagst, wir werden groß, wir werden mit unbewussten Glaubenssätzen zum Thema Finanzen vielleicht groß, wir haben Vorbilder. Wie du sagst, es gibt diese Geld, weiß ich nicht, verdirbt den Charakter oder was man da, ne, Geld, da hört Freundschaft auf oder was weiß ich, was man vielleicht mal so gehört hat und wo man denkt so, oh, da muss ich irgendwie aufpassen und vielleicht denkt man es auch noch nicht mal, sondern man hat es so unbewusst abgespeichert, dass es einen unterbewusst begleitet. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, was du machst, nämlich zu zeigen, wir gestalten unsere Beziehung zu uns und zu unseren Finanzen. Und du hattest ja gesagt, im Grunde genommen findest du es auch toll, sowas für Kinder oder für Schülerinnen und Schüler auch, ne, mal zu teilen. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Lehrer und Lehrerinnen zuhören, die sich aus diesem Interview ganz viel mitnehmen und in die Richtung auch nochmal schauen, weil ich glaube, dass ja in der Kindheit fängt ja auch ganz, ganz viel an. Und natürlich, ich meine, ich bin gelernte Bankkauffrau, das ist mir jetzt in diesem Themenmonat auch nochmal so bewusst geworden. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann studiert, aber habe meine Beziehung zu Geld sehr, sehr spät erst, da war ich auch schon Mama, vielleicht vor 10 Jahren oder so, angefangen, mich da bewusst mal mit zu beschäftigen und auch einfach zu gucken, und das finde ich so spannend, weil du sagst, mit diesen Glaubenssätzen viel Geld zu haben, damit kann man ja auch viel bewirken. Also es ist ja häufig so, dass man denkt, oh, da hat jemand viel Geld, oder das sind ja so verbreitete Glaubenssätze, jemand, der viel Geld hat, der hat sich auf Kosten anderer vielleicht bereichert oder der hat was auch immer. Also das hat für mich auch nach wie vor immer noch so einen negativen Touch, dessen ich mir bewusst bin. Und deswegen war für mich diese Erkenntnis irgendwann so wichtig. Nina, wenn du viel Geld hast, dann kannst du mit dem Geld viel Großartiges auch bewirken. Das ist ja wieder die Kehrseite dann auch, ne? Und das zeigt für mich auch nochmal... Das zeigt für mich auch nochmal so, wie komplex dieses Thema ist. Die Glaubenssätze einerseits, unser Selbstbild andererseits. Also total vielfältig.
Also dieses Glauben oder dieser Glaube, dass reiche Menschen alle irgendwie Dreck am Stecken haben und sowas, der setzt sich durch. Ich weiß noch, als Kind, ich hatte eine wahnsinnig gute Beziehung zum Geld, mein ganzes Leben, bis ich angefangen habe zu arbeiten oder sogar noch ein bisschen später. Und ich weiß noch, als 5-Jährige oder so wurde ich mal gefragt, was ich mal werden möchte. Und da habe ich gesagt, Millionärin. Und da war aber ein Aufschrei in der gesamten Verwandtschaft, wie ich denn sowas, also das kann man doch nicht und das geht doch nicht und so. Und so fing es nach und nach an, mir diese gute Beziehung sozusagen kaputt zu machen von außen. Und als Kind hat man halt noch nicht die Abwehrkräfte, um bei seiner Meinung zu bleiben. Und deswegen zeigen sich diese Sachen oft erst Mitte, Ende 20 oder vielleicht sogar auch noch später im Leben. Und ich habe eine Meditation, die ich, das ist eine Frage, die man als Meditation auch machen kann. Und die geht genau auf das, was du eben gesagt hast, nämlich, wer würde profitieren, wenn du mehr Geld hättest? Hm. Und das ist so schön, weil wenn wir Geld so benutzen, wie es gedacht ist, dass es halt im Fluss ist. Ne? Mhm. Es wird halt unangenehm, wenn wir anfangen, es zu hoarden und für uns zu behalten, wie mit allem. Also wenn wir mal davon ausgehen, wir betrachten Geld mal als Energie, Energie muss halt auch fließen. Wenn Energie sich staut, explodiert es irgendwann. Das heißt, wenn wir sagen, wir geben ungefähr, weiß nicht, 70-80% unseres Einkommens auch wieder aus, dann sind natürlich 70% von 100 Euro weniger als von 1.000 oder von 100.000. Und wenn wir wirklich, und das ist gerade bei vielen Frauen tatsächlich immer noch auf diese Hemmung, Geld haben zu wollen für das, was sie tun. Und dafür, was einen vernünftigen Preis und was kann man denn? Und wir verkaufen uns immer noch sehr oft unter Wert. Aber wenn wir diesen Gedanken mal nehmen, wer würde profitieren, wenn, bleib mal bei mir, wenn ich mehr Geld hätte. Und dann gehen wir mal durch und sagen, also mein Beispiel ist immer noch von damals aus, als ich noch ein Haus hatte, wo ich sage, mein Gärtner zum Beispiel, der halt nicht nur einmal im Jahr zum Heckeschneiden kommen kann, sondern vielleicht jeden Monat was macht. Der kleine Bioladen, wo ich öfter kaufe und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe mal so die erste Reihe an Kontakten durch und dann gehe ich aber im nächsten Schritt die zweite Reihe durch und sage, wenn ich mein Gärtner besser bezahlen kann oder öfter bezahlen kann, muss der vielleicht über Winter seinen Mitarbeiter nicht entlassen. Mhm. Damit wäre schon, ich verdiene mehr und das profitiert mein Gärtner und sein Mitarbeiter. Vielleicht dessen Kind, weil das jetzt Karateunterricht nehmen kann. Und dann und so weiter und so fort. Und wenn ich das mit diesen ganzen Erstkontakten mal mache und durchgehe, wer alles profitiert. Der Bioladen, der Kaffeehersteller, im Zweifel dann hinten der Kaffeebauer in Brasilien, der sein Kind aufs College schicken kann. Und mir diese ganzen Menschen, die profitieren würden, so als kleine Lichtpunkte vorstellen, die dann wieder mit Lichtstrahlen miteinander verbunden sind, dann sehe ich halt, dass dieser eine ganz starke Glaubenssatz, den wir alle haben, nämlich Geld trennt die Leute, dass der überhaupt nicht stimmt. Sondern wenn ich Geld richtig anwende, verbindet Geld mich mit allen Menschen auf dieser Welt. Und zwar auf positive Weise.
Ja.
Das ist sowas für alle, die ab und zu mit ihrem Geld ein bisschen zweifeln. Das ist eine ganz schöne Meditation, um sie abends im Bett zu machen. Weil man halt man darf dabei einschlafen. Das ist eine von denen, wo man einschlafen darf. Und mit diesem Gefühl, dieses Lichternetz über die Welt und dieser Verbundenheit einzuschlafen, das ist ganz schön, weil es halt auch am nächsten Morgen ein verbundener Aufwachen ist.
Ja, und ich finde das gerade so schön, weil als du gesagt hast, ne, mit dieser Frage, wessen Leben würde ich bereichern, wer würde davon profitieren? Ich bin gedanklich immer nur in dieser ersten Reihe. Also, ne, wer würde davon profitieren? Ich könnte vielleicht mehr Geld spenden und Projekte unterstützen oder was auch immer so. Ne, das immer nur in meinem Dunstkreis so herum, was mir wichtig ist. Aber dass das wiederum weitere Kreise zieht, wie du das jetzt gerade nochmal so veranschaulicht hast, das war mir noch gar nicht so bewusst. Und ich finde das Bild gerade auch so kraftvoll und so schön, weil wie du sagst, es zeigt einfach, ja, wie es Kreise zieht und Verbindung schafft im positiven Sinne, wie das Glück dadurch ja auch, ne, und die Erfüllung weitergereicht werden kann oder die Kraft, sein Leben zu gestalten nach den eigenen Vorstellungen. Und das fängt dann bei dir an und der Gärtner ist der Erste und der darf es weitergeben. Und das finde ich unglaublich schön. Also vielen, vielen Dank für dieses Bild. Und auch, ja. Und auch ich bin gerade wieder so, dass ich denke, wow, wie toll, dass ich dieses Interview führen darf, weil ich für mich jetzt gerade auch schon wieder was mitgenommen habe. Es ist echt toll. Danke.
Ja, ich denke, das ist generell etwas, was ich, wenn wir uns mit diesem abstrakten Thema Geld beschäftigen, auf die Art und Weise, wie ich das mit meinen Klienten tue, wir kommen halt ganz schnell uns näher. Mhm. Und können damit das Gute und das Glück, was wir in unserem Leben haben, besser sehen. und auch sehen, was uns wirklich gut tut und auch die Sachen, die uns nicht so gut tun. Mhm. Und dieses Aussortieren dessen, was uns nicht wirklich oder was uns nicht dem näher bringt, wie wir uns im Leben fühlen wollen, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt meiner Arbeit, weil alles, was wir im Leben tun, sagen oder denken, dient ja dazu, dass wir irgendwas fühlen. Mhm. Also für mich ist das immer so ein bisschen der Sinn des Lebens, ist, dass wir was fühlen, dass wir was empfinden. Mhm. Und zu oft benutzen wir Geld dazu, um etwas nicht empfinden zu müssen.
Ja.
Also
Frust
Langeweile.
Mhm.
Frust shoppen, Langeweile shoppen.
Mhm.
Stress shoppen, all diese ganzen Dinge. Und wenn wir dann lernen, also wenn wir sehen, warum wir diese Sachen, warum wir Geld ausgeben in diesen Situationen, dann sehen wir halt auch, es geht uns gar nicht um die neue Jacke oder um die Flasche Wein oder sonst was, sondern wir sind gestresst und wir wollen keinen Stress mehr haben. Aber erst wenn wir wissen, dass wir gestresst sind, können wir ja gucken, was ist die Ursache, und wir können an der Ursache arbeiten, anstatt ständig das Symptom mit irgendwelchen Käufen überzukleistern.
Wow.
Und insofern lernen wir uns halt jeden Tag besser kennen und lernen jeden Tag mehr, was eigentlich in unserem Leben wirklich wichtig ist und wie unser Weg aussehen wird und vor allen Dingen, wie möchte ich mich fühlen. Und wenn ich das weiß, fällt es mir ja viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Fühlen die sich so an, wie ich mich fühlen will oder nicht?
Ja.
Und das alles nur das Geld.
Ja, ich finde das spannend, gerade nochmal diese Gegenüberstellung zu haben, wie möchte ich mich fühlen und da Energie oder vielleicht auch Geld reinzugeben, anstatt Geld dafür zu nutzen, vor Gefühlen, die ich nicht haben will, wegzulaufen. Habe ich auch noch nicht so gesehen, obwohl ich das natürlich auch kenne, ja. Spannend.
Ja, und das ist gerade jetzt in diesem letzten Jahr, war es uns ja alle auf eine Art und Weise trifft, die wir halt noch nie zuvor erlebt haben, schon gar nicht so global, habe ich halt auch mit vielen Menschen zu tun, die jetzt das, was sie sonst machen, nämlich ich gehe dann shoppen und lenke mich ab, das können sie gerade nicht.
Mhm.
Und einige verlegen es dann aufs Online-Shoppen, was aber nicht ganz den gleichen Effekt hat. Und auf einmal sitzen sie da zu Hause mit ihren Gefühlen und wissen gar nicht, wohin damit. Und das ist halt auch was ich finde, was in unseren Lehrplänen fehlt, und nicht nur in denen in der Schule, sondern auch oft bei den Eltern, ist, den Kindern beizubringen, was Gefühle sind,
mhm,
und wie man damit umgeht.
Ja.
Also gerade die sogenannten negativen Gefühle, ich weiß nicht, wie es heute ist bei den Kindern, in meiner Altersklasse zumindest, die wurden nicht, die durfte man nicht ausleben. Die durfte man nicht fühlen.
Ja.
Also wenn ich einen schlechten Tag hatte, wie oft habe ich gehört, lächel doch mal, ist doch alles nicht so schlimm, reiß dich mal zusammen, all diese ganzen Sachen.
Mhm.
Es wurde aber nie gesagt, oh, bist du traurig, dann sei traurig. Lern damit umzugehen.
Und dass das okay ist, ne? Traurig zu sein oder auch mal wütend zu sein. Ja. Was mir zu dem Thema nochmal einfällt, ist überhaupt, ja, das geht fast so ein bisschen auch in Persönlichkeitsentwicklung, überhaupt ein Bewusstsein ja dafür zu haben, was habe ich für Gefühle, die Gefühle da sein zu lassen, hinzuschauen und auch zu gucken, was wollen sie mir vielleicht sagen, was wollen sie mir an der Stelle zeigen, und gesellschaftlich gesehen auch das Glück nicht im Außen zu suchen, dadurch, dass ich jetzt mir eine neue Jacke oder ein paar tolle Schuhe gekauft habe, ja, das ist auch mal schön, aber nicht um Dinge, wie du sagst, zu kompensieren, um die Leere in mir zu kompensieren, wenn ich unglücklich bin, sondern um meine Freude vielleicht an der einen oder anderen Stelle, sage ich jetzt mal, nochmal zu unterstreichen und zu sagen, Mann, ich gönne mir das jetzt einfach mal ganz bewusst, weil ich das gerne möchte. Nicht, um mich vollständig zu fühlen, sondern einfach so. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich etwas, was einfach, ja, wir leben in einer Konsumgesellschaft, ne? Da werden einem ganz andere Dinge suggeriert, ja.
Ja, und das hast du gerade sehr schön ausgedrückt. Es ist wirklich, wenn wir lernen zu gucken, was für Gefühle haben wir, wenn wir mit Geld umgehen, ist die, wenn ich etwas kaufen will, um meine derzeitige Stimmung zu verstärken oder sie zu unterfüttern, und zu bestätigen, das ist in Ordnung. Aber wenn ich etwas kaufe, um meine derzeitige Stimmung zu verändern, das ist der Moment, wo wir es sein lassen wollten. Und gerade bei Kindern auch nochmal dieses, denen beizubringen, nochmal zurückkommt auf die Gefühle, dass, und das wissen auch die meisten Erwachsenen nicht, aber dass unsere Gefühle alle für uns da sind und nicht gegen uns. Und du hast es eben auch schon gesagt, darauf hören, was will mir das Gefühl sagen? Und wenn ich das lerne, zum Beispiel, weil wir gerade bei Traurigkeit waren, Traurigkeit hilft uns halt, Sachen loszulassen. Wir brauchen die Traurigkeit. Wenn wir die immer wieder beiseite schieben und wenn wir sie immer wieder mit irgendwas anderem uns ablenken oder ähnliches, dauert es umso länger, bis wir irgendwann tatsächlich loslassen können. Oder wir können es halt gar nicht. Und manche Sachen muss man im Leben aber mal loslassen. Hm. Also zum Beispiel eins oder auch Angst ist, ich sage mal, ist eins meiner Lieblingsgefühle. Nicht, weil ich es gerne jeden Tag fühle, sondern weil es einfach ein toller Helfer ist, weil Angst immer vor einem Ereignis eintritt. Das heißt, es warnt mich immer, dass da was kommt, wo mir Informationen fehlt oder Unterstützung fehlt, dass ich noch nicht bereit bin, mit der Situation umzugehen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich sagen kann, oh, ich muss halt noch irgendwas lernen, ich muss noch was erfahren, ich muss mir jemanden suchen, der mir helfen kann. Mhm. Und anstatt diese Angst zu haben und am besten, wie meine Klienten das gerne am Anfang machen, die Angst vorm Geld, vorm Kontoauszug, ich gucke dann nicht mehr hin. Das hilft gegen die Angst nicht.
Ja. Finde ich auch gut. Stattdessen bewusst hinzuschauen, was möchte sie mir sagen? Und dann die Hausaufgaben vielleicht auch zu machen, die damit verbunden sind. Ne?
Ja. Und wenn ich mir da beim Thema Angst auch den Klassiker von kleinen Kindern vor dem Monster unterm Bett, wenn ich in meinem Bett liege und jemand sagt mir, da ist kein Monster, das hilft mir nicht. Weil ich habe die Angst, dass es da ist. Mhm. Aber wenn mich jemand unterstützt und mir hilft zu gucken, dass da wirklich nichts ist, ist es halt was anderes. Und ich lerne, dass die Angst okay ist, dass ich Angst haben darf.
Ja. Vor allen Dingen bringt es ja auch nichts, wegzugucken. Sie bleibt ja da. Also es wird ja nur anstrengend dann. Ne? Man kann.
Aber das Schöne ist, die Angst verschwindet in dem Moment, wo wir hingucken.
Ja.
Die ist ja wie so ein kleiner Silberfisch aus dem Augenwinkel, sehe ich sie, aber wenn ich hingucke, ist es weg.
Ja. Ja.
Und so ist es mit der Angst halt auch. In dem Moment, wo ich dann sehe, oh Gott, mein Konto ist in den Miesen, ist die Angst davor, dass es in den Miesen ist, weg, weil ich habe es gesehen. Dann kommt vielleicht eine neue Angst. Wie soll ich das jetzt überbrücken oder ähnliches? Aber wenn wir hingucken, kann uns nichts passieren, außer dass wir die Wahrheit sehen. Und in dem Moment, wo wir die Wahrheit wissen, können wir wieder ins Handeln kommen. Und da sind wir wieder bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wir sind es gewohnt, im Thema Geld das Opfer zu sein, mhm, und hilflos zu sein. Und wir können aber, wenn wir uns halt trauen, die Sachen anzugucken, können wir wieder in die Kontrolle kommen, können wir ins Handeln kommen und dann können wir was verändern.
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade, als du gesagt hast, dann traue ich mich nicht auf mein Konto zu gucken, weil es im Minus sein könnte. Und natürlich, wenn ich die Angst habe, mein Konto ist im Minus und ich bin hilflos und ohnmächtig, weil ich die Situation nicht meistern kann, weil ich da nicht mit umgehen kann, dann habe ich ja auch erst die Angst hinzugucken. Wenn ich aber das Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, und da sind wir ja dann wieder beim Selbstbild auch ein bisschen, habe zu sagen, okay, Mist, Nina, sage ich jetzt mal, du hast die letzten Monate ordentlich über die Stränge gehauen oder was, jetzt kommt die Quittung. Wie schlimm ist es denn? Ich gucke es mir an und sage, alles klar, gut, weiß ich Bescheid, muss ich jetzt meine Hausaufgaben die nächsten Monate machen, aber ich kriege das hin. Ich widme dem Aufmerksamkeit, ich widme dem Zeit, ich gestalte das für mich und dann kriege ich das wieder gerade gerückt oder so. Dann hat das ja ganz viel mit mir zu tun, ob ich mich dem gewachsen fühle, so wie du es gerade so schön gesagt hast. Und das finde ich auch nochmal wieder so wichtig, weil es ein Beleg dafür ist, dass es wieder bei uns ja auch anfängt. Ne?
Ja. Und je früher wir hingucken, desto leichter ist es ja, das wieder in den Griff zu kriegen.
Ja.
Wenn ich 3 Monate nicht hingucke, weil ich fürchte, das sieht ganz fürchterlich aus, dann ist es halt nach 3 Monaten wirklich vielleicht schwer. Mhm. Oder es wird das Konto gesperrt oder was auch immer. Aber wenn ich mir angewöhne, jede Woche einmal nur, und das sind auch so kleine Sachen. Geld braucht Aufmerksamkeit, aber es braucht auch keine übertriebene Aufmerksamkeit. Also wenn wir uns angewöhnen, einmal in der Woche ein kleines Date mit unserem Geld zu haben, wo wir uns wirklich eine Viertelstunde reicht meistens schon hinsetzen, sagen, ich gucke jetzt mal meinen Kontoauszug an, gucke, welche Rechnungen muss ich bezahlen, welche Rechnungen muss ich stellen und das mache ich. Freitags um 10 ist das bei mir, werden diese Sachen gemacht. Innerhalb von einer Woche kann auf dem Konto normalerweise nicht so viel schief gehen, als dass ich nicht sagen könnte, oh, jetzt muss ich aber vielleicht den Kurs ein bisschen korrigieren. Aber innerhalb von einem Monat oder dreien kann da einiges passieren, das weiß ich aus Erfahrung, wo man dann das Ruder so rumreißen muss, dass man nachher ordentlich ins Rudern kommt, um die Metapher mal zu übertreiben.
Ja, und das finde ich total gut zu sagen, ich nehme mir einmal in der Woche zum festen Termin Zeit dafür, denn sonst hat man, oder also ich kenne das von mir, ich habe so ein festes Date nicht, wann ich meine Rechnung bezahle. Und habe das dann immer so, dass ich denke, ach, das muss ich auch nochmal machen, wann mache ich das? Aber es ist nicht so wie zum Beispiel Unterricht bei meinen Schülerinnen und Schülern. Das steht ja im Terminkalender oder wenn meine Kinder was haben. Das schafft sich ja auch immer so bewusste Zeiten, ne? Und mit den Rechnungen ist es zum Beispiel nicht so. Aber deswegen finde ich das so gut, dann nämlich nicht immer zu schieben oder zu sagen, okay, wann mache ich es morgen? Oh, das muss ich auch noch machen. Dann sitzt einem das ja auch eher im Nacken und man geht da so unbewusst dann wieder mit um. Deswegen finde ich es schön zu sagen, werde ich wahrscheinlich auch ausprobieren. Ich probiere es auch mal aus. Einmal die Woche mir so einen Termin dann einfach bei mir selbst zu machen und dann zu wissen, ja, dann ist es dran. Und dann hat man auch den Kopf ja frei ansonsten. Dann schleppt man das nicht
genau, so. Genau, das ist nämlich der große Vorteil. Ich sammle zum Beispiel meine ganze Post die Woche über. Ich mache die in der Woche, ich sortiere nur die Werbung aus oder was ich nicht brauche. Den Rest öffne ich nur einmal in der Woche. Das wird alles gesammelt. Ich habe so einen Stehordner da auf meinem Schreibtisch. Da kommt das rein. Und ich muss mir die ganze Woche keine Gedanken machen. Habe ich irgendwas vergessen zu überweisen? Habe ich irgendwo was sonst wo liegen? Also das ist das andere. Wir brauchen einen festen Ort, wo wir das einfach sammeln. Und dann setzen wir uns hin, gucken das alles an. Was nur abzuheften ist, wird sofort abgeheftet. Was zu überweisen ist, innerhalb bis zum nächsten Freitag oder wann auch immer das ist, wird überwiesen. Wenn es 2 Wochen Zeit hat und ich sehe, ja, ist im Moment nicht so gut auf meinem Konto, dann packe ich es halt wieder in diesen Ordner rein und weiß auch, ich kann es nicht vergessen, weil nächste Woche gucke ich es mir ja wieder an. Und das macht im Kopf wahnsinnig viel Platz, weil ich mich 6 Tage in der Woche überhaupt nicht um meine Post, meine Rechnung oder Ähnliches kümmern muss. Und gleichzeitig ich aber immer relativ genau weiß, was gerade auf meinem Konto los ist, weil ich halt einmal in der Woche drauf gucke.
Ja, total gut. Auch mit dem Postkorb, also das zeigt mir jetzt auch wieder, das sind einfach ja so nur so kleine Stellschrauben, die viel Struktur schaffen und dadurch auch wieder viel Raum. Das finde ich schön. Raum und Ruhe, wie du schon gesagt hast.
Ja, weil dieses im Hinterkopf, gerade wenn es ein Thema ist, was im Moment noch nicht so gut gefällt wie Geld, wenn wir das ständig da hinten, die ganzen Sachen uns merken müssen, macht es das nicht angenehmer.
Ja.
Und ich denke halt immer, wir sollten bei allem, soweit es möglich ist, gucken, dass wir so viele unserer Sinne einsetzen wie möglich. Und wenn wir uns mit etwas beschäftigen müssen oder ja, müssen teilweise, was uns nicht liegt oder wo wir glauben, dass es uns nicht liegt, ist es noch wichtiger. Also wenn du dir vorstellst, vielleicht bist du jemand, der gerne kocht, weiß ich nicht. Aber ne, ich koche auch gerne, wenn aber meine Küche aussieht, als wäre gerade eine Horde Elefanten durchgetrampelt, habe ich keine Lust zu kochen.
Ja, das kenne ich.
Und wenn ich abends Fernsehen gucken will und auf der Couch liegt aber noch die Wäsche vom Nachmittag und keine Ahnung was, habe ich keine Lust, mich dahin zu setzen und Fernsehen zu gucken. Und doch in 90% der Fälle, wenn ich gucke, wo meine Klienten ihre Geldgeschäfte erledigen, sieht das genau so aus. Das ist irgendwo ein Ort, irgendeine Ecke, alles durcheinander und bloß nicht hingucken. Aber wie will ich mich in so einer Umgebung mit etwas beschäftigen, wo ich eh schon keine Lust drauf habe? Ja. Also das wäre halt das Zweite, zu sagen, mach dir die Ecke, wo du dein Gelddate hast, mach es dir hübsch, ordentlich, die Sachen, die du brauchst, liegen da. Aber wenn du magst, hast du eine Kerze oder einen schönen Tee oder irgendetwas, nutze alles, dass du dich körperlich richtig wohlfühlst, weil dann ist das Ganze nur noch halb so schlimm.
Ja, das klingt richtig gut.
Ich kriege ganz viele Fotos von den neuen Geldorten meiner Klienten zugeschickt. Ach, toll. Und ich liebe das immer. Vorher das große Chaos und dann so, guck mal, und dann bunte Ordner und alles, damit es halt irgendwie Spaß macht, sich da hinzusetzen.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, es sind gar nicht die großen Dinge. Es sind diese Kleinigkeiten, die einem aber gerade in diesem Thema das Leben wahnsinnig erleichtern können.
Ja, und das hat auch wieder was mit Wertschätzung so ein bisschen auch, ne, zu tun, Geld gegenüber zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit und mache es uns schön, dem Geld und mir, so.
Ja.
Ja.
Ja, und das ist halt die gleiche, die Wertschätzung auch dir gegenüber.
Mhm.
Dass du es wert bist, dich mit diesen Sachen, es dir nett zu machen und dass, dass du dich dabei behaglich fühlen darfst und nicht, nicht irgendwie so husch-husch irgendwie, unterm Tresen, sondern es darf was Schönes sein und es darf halt auch, wie ich schon gesagt habe, es darf auch kurz sein. Mhm. Die meisten Leuten reichen 15 Minuten locker.
Ja. Ja, gerade wenn man das dann einmal in der Woche macht, na, dann häuft sich ja auch nicht so viel an. Ja, schön.
Ich habe das früher mit meiner Steuererklärung, das war einmal im Jahr ein Wochenende des Grauens. Überall irgendwelche Kisten und Zettel und so weiter und so fort. Und oh, ich habe schon Wochen vorher habe ich mich davor gegraut. Und irgendwann habe ich nach 20 Jahren die Steuerberaterin gewechselt und hatte dann eine, wo ich es jeden Monat machen musste. Und siehe da, das war jeden Monat Viertelstunde, 20 Minuten und es war erledigt. Oh, so schnell kann das gehen. Also in dem Moment, wo ich mir Sachen ordne und das halt regelmäßig mache, geht es natürlich schneller.
Ja. Ja, da braucht es wieder das Bewusstsein und die Struktur dann. Ja.
Ja. Und das Schöne ist, wenn wir das, ich beziehe das zwar alles aufs Geld, aber das geht ja auf andere Sachen auch so. Also wie viele Berufsschüler kenne ich, die dann irgendwie im letzten Jahr ihr ganzes Arbeitsheft von den 3 Jahren haben versucht haben, an einem Wochenende zu schreiben oder ähnliches.
Ja, ja.
Aber auch da, wenn ich mich abends 5 Minuten hinsetze und was schreibe, dann habe ich wenigstens eine Basis schon mal.
Ja, stimmt, natürlich. Oder auch, wenn ich als Schülerin oder Schüler im Unterricht nicht mitmache oder mit den Gedanken woanders bin und dann kurz vor der Klassenarbeit anfangen will, alles zu verstehen, dann ist das natürlich ein Riesenchaos und ja, die Verbindung und alles, das wird sich so schnell nicht aufbauen, wie wenn ich jeden Tag ein bisschen Aufmerksamkeit reingebe einfach, ne?
Ja.
Und dann gleich, wenn irgendwas unklar ist, mich damit beschäftige und das vielleicht für mich auflösen kann. Ja, ist ein schöner Vergleich. Ja. Yvonne, du hast ja in deinem Buch etwas von 6 Säulen auch geschrieben. Auf die würde ich noch mal gerne kurz zu sprechen kommen, wenn du magst.
Ja, gerne.
Und zwar geht es ja um die 6 Säulen einer, ja, einer liebevollen Beziehung, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Ne? Oder 6 Werte oder 6 Dinge, die eine gesunde, gute Beziehung ausmachen. Oder genau, sag du mal, wie du es sagen
würdest. Genau, es sind, also ich habe sie tatsächlich die 6 Säulen einer gesunden Beziehung genannt und die gelten für mich. Also ich bin darüber gekommen, dass, über die Frage, was bedeutet eigentlich eine gute Beziehung zum Geld zu haben? Und dann habe ich erstmal geguckt, was bedeutet denn eine gute Beziehung zu einem Partner zu haben? Was sind da so die Werte, die wichtig sind? Das habe ich dann aufs Geld übertragen und dann habe ich gemerkt, oh, das gilt auch für die Beziehung zu mir selbst. Also es ist eigentlich, gilt es für jede Beziehung, die wir haben. Es gilt auch die zu meinen Kindern, zu meinen Haustieren und im Zweifel zu meinen Pflanzen. Und das erste ist halt Respekt. Ich brauche sowohl Respekt für den anderen in der Beziehung, brauche aber auch den Respekt für mich. Und das ist was ganz oft fehlt in Beziehungen. Und in meiner Geldbeziehung hat es ganz arg gefehlt am Anfang. Und damit auch in meinen echten Beziehungen oft, dass ich gar nicht richtig wusste, was will ich denn? Was, ne, der andere darf alles und was will ich denn? Was verlange ich denn? Das heißt, sich erstmal den Respekt sich selbst gegenüber zu zeigen und dem anderen gegenüber ist sehr wichtig für mich.
Ja.
Als zweite Säule ist es Empathie. Mhm. Und mit Empathie meine ich, dass wir auch da Mitgefühl, nicht Mitleid haben, sondern Mitgefühl haben.
Ja.
Wir sollen halt nicht mit dem anderen leiden, sondern wir sollen mit ihm fühlen und auch mit uns. Und das ist beim Geld halt ganz wichtig. Wir leiden oft mit unserem Geld und mit uns, aber es reicht, wenn wir fühlen. Wenn wir fühlen und sehen, wo wir zum Beispiel schon gesprochen haben, was taucht da überhaupt alles auf, und dass ich den, für mich hat Empathie damit zu tun, den Raum zu bieten, dass diese Gefühle sich zeigen dürfen. Dass ich sie nicht wegdrücke, sondern dass ich sie zeige und angucke, mich aber nicht von ihnen halt immer hinreißen lasse in irgendwelche Geschichten, sondern dass ich sie mehr oder weniger von außen, ich sage das immer auch in meinem Buch öfter, dass wir quasi wieder wie so ein Forscher sind, der uns beobachtet. Das relativ neutral tut. Und wenn da halt Gefühle hochkommen, dass wir nicht sofort anfangen, oh mein Gott, und wieso bin ich so, und anfangen uns zu geißeln, sondern sagen, oh interessant, was sind das für Gefühle, wo kommen die her? Und das Ganze wirklich mehr mit Neugierde betrachten, anstatt mit einem urteilenden Geist.
Ja.
Dann brauchen wir natürlich in jeder Beziehung Liebe. Ohne Liebe geht gar nichts. Zu mir, zu meinem Partner, zu meinem Geld. Ich muss zumindest gewillt sein, Geld zu mögen. Sonst wird das Ganze nichts. Ich muss es vielleicht nicht lieben, das fällt einigen noch schwer, aber ich muss es zumindest mögen wollen. Die vierte Säule haben wir auch schon angesprochen, das ist die Aufmerksamkeit, dass wir sowohl unserem Geld Aufmerksamkeit geben und Raum, als auch uns und dem, was wir wirklich wollen. Dann ist ein Punkt, der in der heutigen Zeit und dank Corona noch mal mehr inzwischen nicht nur beim Geld verloren geht, sondern auch derzeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist die Tuchfühlung.
Ja.
Die meisten von uns benutzen ja doch eher Karten und Online-Banking und Apps und Ähnliches zum Bezahlen. Und da mal wieder das Bargeld rauszuholen, das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und vor allen Dingen mal für große Anschaffungen.
Ja, das glaube
ich. Also ich habe das ist übrigens ein schönes Beispiel gewesen für den Umgang mit Geld und Kindern. Eine Klientin von mir hat für ihren Sohn ein Fahrrad gekauft. Der Junge war 10. Und die sind vorher auch zur Bank gegangen und haben das Geld in bar abgeholt. Und dann sind sie in den Laden und der Junge hat das Bargeld an den Verkäufer gegeben und dafür sein Fahrrad bekommen. Nicht Mutti zückt die Karte und hier nimmt das Ding, sondern es war sein Akt des Geldübergebens und zurück und das Fahrrad dafür bekommen. Und sie sagte, der hat sich so viel mehr um sein Fahrrad gekümmert und so viel besser darauf aufgepasst, weil ihm auf einmal der Wert bewusst wurde.
Ja, das glaube ich.
Da im richtigen Alter mit den Kindern schon anzufangen, auch wirklich, dass die selber was bezahlen und dass sie ihr eigenes Geld einsetzen oder auch, wenn es so ein Geschenk ist oder eine Anschaffung, mit dabei sind und an diesem Prozess teilhaben, das ist schon mal ein wichtiger Grundstein, um eine gute Beziehung zum Geld später zu haben.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also geht mir als Erwachsene ja auch so. Also nicht nur meinen Kindern, sicherlich ist es da auch so, dass es so abstrakt ist, wenn man mit der Karte bezahlt. Aber ja, ich habe auch gerade so gedacht, als du sagtest, kostspieligere Dinge dann mal bar zu bezahlen, das fühlt sich gleich ganz anders an, als irgendwie einfach abbuchen zu lassen oder die Karte einmal hinzuhalten. Es macht das Ganze sichtbarer, ne? Den Energiefluss oder den Ausgleich. Und finde das ganz schön, was du da sagst.
Ja, und es ist halt, weil dass wir dieses Haptische, das verlieren wir halt. Und das sehen wir ja jetzt im Moment mit Corona noch extremer in unseren Beziehungen. Wir können uns halt auch, ich habe meine Eltern seit fast einem Jahr nicht mehr sehen können. Ich sehe sie zwar auf Zoom und wir treffen uns mit der Familie, aber das, sie zu umarmen, sie anzufassen, im Gespräch irgendwie zusammen zu sein, das passiert im Moment nicht.
Ja.
Und jetzt habe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester eine sehr gute Beziehung, wir halten das aus. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Partnerschaft, wo ich nur noch meinen Freund oder Mann nur noch per Zoom oder Skype sehe oder WhatsApp-Chats oder sonst was und nie persönlich, wenn halt diese Tuchfühlung fehlt, die Beziehung wird nicht sonderlich lange laufen.
Ja, es fehlt einfach was ganz Entscheidendes dann an der Stelle, ne?
Ja, wo oder wie hier gerade mein kleiner Hund mir zeigt, Tuchfühlung, ich haben will und die Hände weiß, die brauchen das halt auch. Also das kann man sich immer sehr gut, finde ich, vorstellen bei Haustieren oder bei Kindern. Wie wäre das, wenn wir die halt nicht mehr anfassen? Ja. Das ist unvorstellbar. Das gehört zu der Beziehung dazu. Und das gehört halt auch zu der Beziehung zu uns und zum Geld dazu, dass wir ab und zu haptisch werden.
Ja.
Und das Letzte, die letzte Säule ist halt zu experimentieren. Und beim Geld meine ich damit halt nicht ins Casino gehen und alles auf Rot setzen und gucken, was passiert. Aber wir sehen auch das, gerade in dem letzten Jahr, wie viele Menschen was ausprobiert haben, weil sie ihren normalen Job nicht mehr so machen können wie vorher. Meine Pilates-Lehrerin, die keine Ahnung von Technik hat und gesagt hat, okay, ich versuche das mal irgendwie online und inzwischen ein blühendes Studio aufgebaut hat mit ganz vielen tollen Extra-Sachen dazu. Oder auch mit uns, dass wir, um uns besser kennenzulernen, wenn wir immer den gleichen Trott machen, entwickeln wir uns halt auch nicht. Was gibt es für Sachen, die wir gerne mal ausprobieren würden? Wollen wir vielleicht mal eine Sprache lernen? Oder ist es wirklich nur mal zu sagen, probier wenigstens zu Hause mal einen roten Lippenstift aus und guck, wie es mir damit geht. Und in der Partnerschaft halt auch, wenn ich von Montag bis Sonntag jede Woche immer die gleichen Dinge mache, wird es halt irgendwann vermutlich ein bisschen zäh. Und da mal gemeinsame neue Sachen auszuprobieren. Mal gucken, vielleicht gefällt es uns doch, in den Bergen wandern zu gehen. Oder mal nur mit einer Landkarte mit dem Auto rumzufahren und zu gucken, wo wir landen. Oder mal was anderes zu kochen oder Kleinigkeiten mal zu verändern. Und ich mag halt dieses Experimentieren als Begriff, weil ein Experiment nicht schief gehen kann. Ein Experiment ist etwas, das mache ich und danach, und es hat einfach ein Ergebnis. Und ich kann dann entscheiden, ob mir das Ergebnis gefällt oder nicht. Aber ich kann nicht scheitern.
Ja.
Und dieses, ich versuche mal was, das ist immer, und wenn ich dann nicht da drin gut bin oder es mir nicht gefällt, dann bin ich gefühlt gescheitert. Aber wenn ich es als Experiment betrachte, ist es wirklich auch wieder da, die Neugierde, die mich treibt und sagt, mal sehen, ob mir das gefällt oder nicht. Und das hat aber nichts mit Scheitern oder Erfolg zu tun, sondern es ist einfach nur Experiment, Ergebnis und ich kann entscheiden, ob ich das mag oder nicht.
Ich finde das so schön, Yvonne, was du gerade sagst. Ich finde das richtig, richtig toll, weil es auch nochmal so Lebendigkeit einfach reinbringt. Als du jetzt auch davon gesprochen hast, wie gestalte ich meine Woche oder die Partnerschaft vielleicht so. Ja, man braucht auch so ein bisschen Alltagsroutine natürlich, ist ja ganz klar, aber trotzdem immer auch mal neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, ja, was kann ich vielleicht nochmal verändern, was möchte ich nochmal entdecken oder erleben und ausprobieren, finde ich schön.
Ja. Ja, das ist, diese beiden Sachen, und das wirst du in meinem Buch, wie gesagt, öfter treffen, diese beiden Sachen, dieses, ich bin der Forscher, der Sachen beobachtet, so dass es nicht so persönlich ist am Anfang, dass ich mich wirklich mehr traue manchmal, und die Neugierde als treibende Kraft dahinter. Das hat mir in den letzten Jahren, sind das wirklich meine beiden Antriebskräfte gewesen. Neugierde ist sowas Schönes und das ist nun wirklich was wir von Kindern lernen können.
Ja.
Und wenn ich sehe, wo mich meine Neugierde hingebracht hat, das ist jetzt das dritte Jahr in Spanien zu wohnen, was nie so geplant war.
Ja.
Wir können damit ganz viele, viele schöne neue Sachen entdecken.
So schön. Cool, Spanien, ja. Ja, ich finde auch, einfach der Neugierde mal zu folgen und auch der Freude. Ich finde, Kinder folgen ja auch immer so der Freude, ne? Das finde ich auch, ja, das können wir auch von ihnen lernen. Und haben auch den Blick dafür, die Freude in den kleinen Dingen zu sehen, also die Wunder im Alltag auch. Und das hat ja auch vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, wenn ich bewusst durch den Alltag gehe und all die kleinen Schätze sehe, die mir da begegnen, bin ich auch gleich ganz anders aufgestellt, als wenn ich so miesepetrig durch den Tag gehe und den Blick auf die Dinge habe, die mir alle nicht sozusagen. Und wenn ich mir meine Kinder angucke, dann kann ich von denen das wirklich auch lernen, ja, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Und dann geht ihnen das Herz auf und sie sind in der Freude. Und das finde ich total schön. Ja.
Ja, das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, weil das ist genau das, wenn wir. Ein Kind geht nicht durch die Gegend und guckt, wo stimmt hier was nicht. Hm. Sondern ein Kind geht durch die Gegend und guckt, wo ist was Tolles zu entdecken. Oder ja. Wo ist was, was schön ist, wo ist was, was mein Herz berührt oder ähnliches. Und das verlieren wir gerne auf dem Weg zum Erwachsensein oder im Erwachsenenleben. Und das zwischendurch immer wieder uns daran mal zu erinnern und mal innezuhalten. Ich habe das letzte Woche gehabt, da musste ich eigentlich 1000 Sachen am Samstagmorgen machen. Und ich saß auf dem Balkon, noch bei meinem Kaffee, habe schon meine Liste geschrieben und wollte aufstehen und mein Hund lag auf meinem Schoß, der ist halt ein halbes Jahr alt und hat geschlafen. Mhm. Ich so, oder ich bleibe jetzt einfach nochmal hier sitzen und genieße gerade diesen Moment mit meinem Hund hier, Blick aufs Meer, alles ruhig. Diese 5 Minuten machen keinen großen Unterschied, habe ich erst gedacht und dachte ich, doch, die machen einen ganz großen Unterschied für meinen Tag. Weil wenn ich die jetzt wahrnehme, da läuft mein Tag ganz anders, als wenn ich sie mir nicht nehme und sofort aus dem Kaffee rausspringe in meine To-Do-Liste und abends dann immer so, jetzt habe ich alles erledigt.
Ja.
Und das ist halt auch was, was wie, es ist nicht immer so groß, was wir brauchen. Wir brauchen manchmal nur diese 2 bis 5 Minuten, um da zu sitzen und uns mal auf das einzulassen, was um uns herum passiert.
Und auch das hat ja auch wieder was mit es sich selbst erlauben zu tun, finde ich. Und dann sind wir auch wieder beim Selbstbild und bei der Beziehung zu uns selbst. Ne?
Ja.
So schließt sich der Kreis. Ja, total.
Ja, schlussendlich, wir sind die wichtigste Person in unserem Leben.
Ja.
Ohne uns gibt es unser Leben nicht. Wenn ich jetzt gleich nicht mehr da wäre, würde das Leben für alle anderen weiterlaufen, aber meins nicht.
Ja.
Und deswegen diese Wichtigkeit in unserem Leben, das hat für mich nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit dem Bewusstsein, dass dieses Leben nur existiert, weil ich da drin bin.
Ja, und im Grunde genommen, ja, im Grunde genommen ja auch, wie du gesagt hast, als du dieses Beispiel genannt hast, ne, womit, wo kann ich Gutes tun mit dem Geld, was ich in die Welt bringe und den Kreisen, die es zieht. Wenn du für dich sorgst, kannst du auch für andere sorgen. Wenn es dir nicht gut geht und du nicht für dich sorgen kannst, kannst du dich zum Beispiel auch nicht um deinen Hund kümmern, der dich jetzt braucht oder so. Ne? So funktioniert es ja andersrum dann auch. Ja.
Ja, wenn mein Glas leer ist, kann ich halt keinen anderen trinken lassen. Aber wenn meins voll ist,
ja,
kann ich viele andere von trinken lassen.
Ja, schön. Yvonne, ich danke dir so sehr für dieses Interview. Ich fand das so spannend und faszinierend und ich freue mich auch darauf, weiter in deinem Buch zu lesen. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und auch, du sagtest ja, du machst Online-Kurse.
Ja.
Die verlinke ich auch nochmal, weil ich mir gut vorstellen kann, dass hier heute viele dann zugehört haben, die sagen, oh Mann, das interessiert mich, da will ich ja mehr zu wissen oder mich von Yvonne vielleicht auch coachen lassen. Vielen Dank.
Ich danke dir, das war ganz schön. Und kurze Nachricht, also jeder, der mal gucken will, wie es bei ihm aussieht, es gibt bei mir immer eine erste kostenlose Probesitzung.
Ja, super.
Fürs Coaching, dass man mal gucken kann, passt man zusammen und was ist eigentlich das Problem und braucht das überhaupt Hilfe oder nur ein paar Denkanstöße.
Ja. Und eine Frage habe ich noch. Ich bin ja ein Fan von so Zitaten oder Mottos oder so. Ich frage immer gerne am Abschluss nochmal meine Interviewpartner, ob es irgendwie sowas gibt, was sie vielleicht auch phasenweise begleitet oder ja, ob es da was gibt, was dich irgendwie bewegt, inspiriert, was du gern teilen möchtest.
Ja, es gibt einen Spruch, der mich und meine Arbeit und mein Leben begleitet und das ist, sei lieb zu dir.
Das ist schön. Ja. Und es passt so zu unserem Gespräch heute.
Ja.
Yvonne, vielen, vielen Dank für das tolle Interview mit dir.
Ich danke dir und sag Bescheid, wo ich es verlinken kann. Mache ich natürlich gerne.
Ja, super.
Ja, das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreib uns doch gerne auf Instagram und Facebook. Und es gibt auch einen Post zu dieser Folge. Und über Kommentare und Austausch
freuen wir uns sowieso immer sehr @bildung.mal.anders. Wir freuen uns, von dir zu lesen, und lass uns gerne eine Rezension und 5 Sterne hier, wenn es dir gefallen hat, und sag uns, was dir an der Folge gefallen hat. Wir freuen uns sehr darüber. Teile die Folge gerne auch mit all deinen LehrerkollegInnen, mit KommilitonInnen, Freundinnen, deiner Familie und allen, für die der Podcast interessant sein könnte, damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen im Schulsystem losgehen, sich zeigen können, wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast, und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!